Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2 Reflexe. Stellen Sie sich einen Tisch vor, an dem soeben ausgiebig gespeist worden ist. Schmutzige Teller, leere Weingläser, zerknüllte Servietten, der Aschenbecher ist randvoll. Ein Fall für Daniel Spörri. Der Schweizer Künstler hat in den 60er Jahren damit begonnen, solche zufälligen Augenblicke mit Leim festzuhalten und die Tischplatten an die Wand zu hängen, als dreidimensionale Stilleben. Diese sogenannten Fallenbilder sind der Auftakt gewesen zu einer Künstlerkarriere, die Spörri nach Paris, Düsseldorf, Köln, New York und in die Toskana geführt hat. Dort in der Toskana hat der Künstler vor 12 Jahren einen Skulpturengarten eröffnet und dort lebt er bis heute den Winter über. Nadja Fischer hat Daniel Spörri, der am Samstag seinen 80. Geburtstag feiert, in seinem Giardino getroffen.
»Rufen Sie mich an, falls Sie sich verfahren«, hatte Daniel Spörri am Telefon gesagt, als wir uns verabredeten. »Jetzt ist mir klar, warum.« Der Weg zu seinem Giardino führt kilometerlang über kurvenreiche Sträßchen, vorbei an Abzweigungen, die nicht mehr als den Namen des nächsten Weilers angeben. Doch die schöne Gegend tröstet über manch schwierigen Richtungsentscheid hinweg. Waldige Gebiete wechseln sich ab mit grau schimmernden Olivenhainen, am Horizont der majestätische Monte Amiata, der höchste Berg der Toskana. Geschafft! Unter einem gusseisernen Torbogen steht er, der Mann, der dem Zufall eine Falle stellt und ihn festleimt. Der Künstler, der vor 80 Jahren in Rumänien als Sohn eines Juden geboren wurde und der, nachdem die Nazis seinen Vater umgebracht hatten, in Zürich bei seinem Onkel Spörri aufwuchs. Daniel Spörri nennen die Italiener den Künstler.
Spörri und in Frankreich Spörri und in Deutschland Spörri und in der Schweiz über Spörri.
Also. Daniel Spörri ist eine eindrückliche Erscheinung. Er ist groß und hat schalkhafte Augen, die umrahmt werden von wilden Augenbrauen und ausgeprägten Tränensäcken. 80 Jahre gibt man ihm nicht. Hic terminus haeret steht in eisernen Großbuchstaben über dem Eingangstor. Ein Satz, den er sich von einem französischen Edelmann aus dem 16. Jahrhundert geliehen habe, erzählt Daniel Spörri.
Hic terminus haeret, das heißt hier haftet, weil adherere, also aderea französisch, heißt ja haften. Das ist ein Haftkleber, den ich eben sehr viel brauche. Diesen Zufall zu fixieren, hat der muss ja mit etwas fixiert werden. Hier haftet sozusagen der Zufall, wenn Sie so wollen. Aber gleichzeitig, hier haftet das Ende, der Terminus. Aber Terminus war gleichzeitig der etruskische Obergott. Und dieser Terminus war eben eine Art, der war noch stärker als Zeus, weil er war der Gott der Übergänge, der Grenzen, der Hermen, also der Grenzpfähle und so weiter. Entschuldigung. Hallo?
Das Telefon klingelt bereits das zweite Mal innerhalb 10 Minuten. In Genua, in Düsseldorf will man ihn sprechen. Der runde Geburtstag ist Anlass für Retrospektiven. Zeit, um sich in seinem Garten der Muße hinzugeben, hat Daniel Spörri ganz offensichtlich nicht. Der umtriebige Künstler wirkt aber auch nicht so, als ob er die Muße suchen würde.
Ciao. Schon ganz ein alter Freund in Düsseldorf, will ich dort das Bankett haben. Das tue ich, glaube ich, doch ausmachen, oder?
Daniel Spörris Giardino ist eine Idylle. Auf dem Gelände, das am Hang des Monte Amiata liegt, stehen mehrere alte Häuser und 100 Skulpturen. Das Land ist hügelig und umfasst 15 Hektar, also eher ein Park als ein Giardino, ein Garten.
Es hieß schon vor 200 Jahren auf den Plänen Il Giardino, das habe nicht ich erfunden. Auf alten Karten ist es auch die Gegend als Paradiso eingezeichnet, also es ist sehr schön.
Daniel Spörri führt mich einen flachen Grashang hoch zu seinem Lieblingsplatz.
Also wir sind auf einem merkwürdigen, nicht sehr hohen Hügel, der aber erstaunlicherweise so eine ganz seltene Funktion hat, wie wenn man in der Schweiz an der Spitze von einem hohen Berg wäre. Es fasst sich nämlich hier so die ganze Toskana, zumindest die von hier aus sichtbare, so in diesem Punkt zusammen.
Wir blicken auf das malerische Dörfchen Seggiano hinunter, das seinerseits auf einem Hügel liegt. ringsherum Olivenhaine, soweit das Auge reicht. Dieser südliche Teil der Toskana wird nicht von ungefähr auch Öl-Toskana genannt. Den zauberhaften Ort, an dem wir stehen, nennt Spörri auch Hexentanzplatz, wegen seiner kultischen Ausstrahlung. Man vermutet, dass der Hügel in grauer Vorzeit mal rituellen Zwecken gedient habe, erzählt Spörri.
Das sind so Vermutungen, die sagen, gegenüber von Seggiano war hier vielleicht ein anderes Dorf, was weiß ich. Also Gott sei Dank war ja nichts da, also ich musste auch nicht auf archäologische Grabungen Rücksicht nehmen oder sowas. Es war leer und meine damalige Frau sagte mir, hoffentlich machst du nichts an diesem wunderschönen Platz.
Doch Spörri konnte es nicht lassen. Zum Glück, muss man heute sagen. Spörri hat einen Ring aus Steinen gebaut und auf diesen niedrigen Steinwall 9 bronzene Pferdeschädel gesetzt. Aus jedem dieser Schädel ragt ein langer Zahn eines Narwals wie eine Lanze schräg in den Himmel hoch. So abenteuerlich das womöglich klingt, die Skulptur fasziniert, weil die 9 langen Hörner ein imaginäres Zelt bilden und so die magische Wirkung des Orts verstärken. L'Ombelico del Mondo, der Nabel der Welt, nannte Spörri seine Skulptur, die als eines der ersten Werke im Giardino entstand. 13 Jahre sind vergangen, seit Daniel Spörri hier in Seggiano seinen Skulpturengarten eröffnete. Wie hat es ihn eigentlich hierher verschlagen? Der ihm so liebe Zufall hat ihm mitgespielt. Freunde von ihm hätten bereits hier in der Gegend gewohnt.
Und sie erzählten mir plötzlich, es gibt ein Häuschen, das langsam einsinkt. Und das fand ich natürlich toll, schon wegen dem auch diese Infragestellung der Sicherheit des Bodens, dass etwas langsam so davon schwimmt. Ich besaß schon vorher in Frankreich eine Mühle, die so einmal im Jahr überschwemmt wurde. Das alles gefiel mir sehr gut wegen der Infragestellung von der Existenz.
Das absinkende Haus habe sich dann aber als blödes Ferienhäuschen mit schlechtem Fundament entpuppt, erinnert sich Daniel Spörri. Dann habe ihm der Bürgermeister von diesem Areal erzählt, das auf alten Karten Giardino oder auch Paradiso genannt worden sei.
Und so haben wir das dann entdeckt und dann war 90, hatte ich Retrospektiven in München, in der Schweiz, in Genf, in Solothurn, in Paris, in Musée Picasso, in Antibes und was weiß ich wo überall. Und dann konnte ich es mir plötzlich leisten und dann habe ich es genommen. Und mal angefangen, ohne etwas von Natur zu verstehen. Ich wusste ja nicht einmal, wie ein Olivenbaum aussieht. Irgendjemand sagte dann, darf ich die Oliven pflücken? Und ich sagte, ach so, das ist ein Olivenbaum, das wusste ich gar nicht.
Das klingt nach Koketterie. Doch Spörri wirkt auch heute, 20 Jahre nach dem Erwerb des Landes, nicht wie ein beseelter Aussteiger, der sein Glück in der Natur gefunden hat. Er, der in Großstädten wie New York, San Francisco, Berlin, Köln und Paris gelebt hat, er bewegt sich eher wie ein Gast, wie ein faszinierter Fremder über sein Stück Land.
Naja, ich hatte immer ein gebrochenes Verhältnis. Also ich bin kein begeisterter Gärtner, der herumackert. Nee. Aber das hat mich interessiert, wie ich ein Verhältnis zu der Natur kriege. Die Kunst ist ja künstlich, das sind Artefakte und der Mensch hat ja und vor allem auch die Stammeskulturen, die ja wirklich viel mehr in der Natur lebten als wir, die haben auch Angst vor der Natur gehabt. Die haben sich ja mit Masken und mit Stelen und mit sie haben sich geschützt vor der Natur. Wir haben alle eigentlich Angst vor der Natur. Das ist nicht wahr. Das haben irgendwelche Damen, die im Garten kleine Blümlein züchten, die sagen, wie schön ist die Natur, aber man muss sie nur einmal draußen im Wald übernachten lassen und dann würden sie nie wieder sagen, sie lieben die Natur. Wir lieben die Natur nicht. Wir sind nackte Affen, die Angst vor der Natur haben. Wir müssen uns einmummeln, weil wir keine Haare haben. Und wir sind so weit entfernt von der Natur, dass wir einfach nur so dastehen und sagen, wie schön. Aber sobald sie ein bisschen anfängt zu zittern, dann sind wir verloren.
Also das war nicht ein Kindheitstraum, irgendwann einen Überhaupt eigenen Garten
nicht.
Zu haben?
Nein. Also immer noch keiner. Ich habe so schnell wie möglich eine Stiftung draus gemacht. Also mir gehört ja Gott sei Dank nichts. Ich will es nicht haben. Ich will wissen, was man damit anstellt. aber ich möchte es nicht besitzen.
Und Spörri stellt allerlei an mit diesem Stück Land, das mal hügelig, mal flach ist, mal wild wuchernd, mal akkurat gemäht. Fast die Hälfte der Skulpturen im Giardino stammen aus Spörris Hand. Im Giardino plätschert kein romantischer Springbrunnen, sondern ein Fleischwolfbrunnen. Ein Brunnen, der statt Wasser lauter Fleischwolfmaschinen in die Luft wirbelt. Woanders hält ein Rosenhag der speziellen Art die Besucher vom Lustwandeln ab. Über einem gewölbten Rosenhaggerüst schweben 170 furchterregende Damoklesschwerter. Im Gewächshaus stehen zwar in Reih und Glied Blumentöpfe, statt Pflanzen wachsen in diesen aber Glühbirnen. Und wer sagt, dass ein Labyrinth immer einen Ausweg bieten muss? Spörris 700 Meter langes Labyrinth führt in eine Falle. Daniel Spörri reibt sich an der Natur und rüttelt mit Witz und Ironie an scheinbar Selbstverständlichem. Grenzen sprengen, das wollte Spörri schon immer. Er war Gründungsmitglied der Nouveau Realiste, einer Künstlergruppe, die Anfang der 60er Jahre die Grenzen zwischen der erhabenen Kunst und dem Leben beseitigen wollte. Daniel Spörri erhob das Essen zur Kunstform, die nicht nur das Auge, sondern alle Sinne ansprach. Eat Art, Esskunst, nannte er die neue Kunstrichtung und eröffnete in Düsseldorf ein eigenes Restaurant. Im Restaurant Spörri, das innert Kürze zu einem beliebten Treffpunkt der Kunstszene wurde, ließ er allerlei Exotisches anrichten.
In Paris gab es einen Corselet, der war spezialisiert auf Besonderheiten. Und unter anderem hatte er auch vor allem aus Afrika zum Beispiel Termiten. Getrocknete und schon geröstete Termiten konnte man bei ihm kaufen. Das war eine uralte Epicerie kolonial, also Kolonialwarenhandlung, wie man ja heute noch sagt. Und das waren wirklich aus den Kolonien importierte Spezialitäten. Also von dem Corselet bekam ich Termiten und einmal auch eben schon tiefgefroren Elefantenrüsselsteak, der sehr lustig ist, weil er dann die zwei Löcher in der Mitte hat. Das sind wirklich Scheiben von einem Elefant. Es gibt ja den tollen Witz, bei uns gibt es alles zu essen in einem Restaurant und einer setzt sich hin und sagt, ich möchte bitte eine Scheibe Elefantenrüssel und sagt der Kellner, wegen einer Scheibe schneiden wir den Elefanten nicht an. Also so ungefähr war das. Und dann hat man mir einmal von Wien, und das war die Skandalgeschichte, hat man mich angerufen und gesagt, wir haben einen wilden Elefanten, der unzähmbar ist und den müssen wir abtun, wir müssen... Und wir haben gehört, dass Sie bei Ihnen, wollen Sie da, den, habe ich gesagt, ja, den Rüssel kaufe ich gerne, so 70 Kilo. Worauf dann mein Partner, ich war ja gar nie der Besitzer, ich war nur der künstlerische Leiter. Ich war der einzige künstlerische Leiter eines Restaurants. Und da habe ich gesagt, dann kümmere dich drum, wir nehmen den Rüssel. Und worauf er dann irgendwie, der war natürlich geschäftstüchtig und er wollte geschäftstüchtig sein und hat sich gedacht, wenn das sowieso nur wie als Katzenfutter verwurstet wird, kann er das billig kaufen und wollte den ganzen Rüssel und wollte damit dann auch eine ganze spektakuläre Geschichte. Da kommt ein ganzer Elefant an und wir essen in den Rheinwiesen, machen wir irgendein großes Elefantengulaschfest und irgend sowas. Und das hat sich natürlich dann zerschlagen.
Unter anderem, weil die Wiener auf einmal ein Geschäft rochen und den Preis für den Elefanten erhöhten. 40 Jahre ist das her. Die Räumlichkeiten des Restaurants Spörri gibt es aber bis heute.
Das gibt's noch. Das ist ein asiatischer Schnellimbiss. Kauzigerweise. Jetzt gehen wir auf dieses Waldstück. Das ist auch so eine Wiese, in der ein Hügel ist, wo auch merkwürdigerweise so Mauerreste haben wir gefunden, die man nicht von hier aus sieht. Also es ist auch, es hieß damals Isola del Porcu, also die Schweineinsel, weil die war umzäunt und da hielten sie offenbar in diesem Waldstück Schweine damals. Und ich habe da mein damaliges Zimmer in Paris, wo ich angefangen habe, Hotel Carcassonne, Chambre numéro 3, dieses Zimmer habe ich hier in diesen Wald geworfen. Das sind ziemlich genau die Maße, in denen ich damals gelebt habe in Paris, Chambre numéro 3.
Ein kleines Zimmer.
Es war ein mieses Hotel. Es war, also eigentlich war es, damals war der Platz voll von Clochard, die Place de la Contrescarpe in Paris. Und das war dieses Hotel de Carcassonne, wo man mir jetzt gar nicht mehr erlaubte, wieder hineinzugehen.
Warum nicht?
Weil, als ich ging und eigentlich das Zimmer wieder sehen wollte, saß im Eingang, also in dieser Concierge-Wohnung, dieselbe alte Frau, die damals vor 50 Jahren, als ich nach Paris kam, auch in dem Sessel saß. Nur habe ich dann entdeckt, dass das mittlerweile die Tochter war, die jetzt sozusagen in die Mutter übergegangen ist. Oder in die Mutter übergegangen ist. Und die beschimpfte mich und sagte, sie kriegen immer noch... Und vous recevez encore toujours du courrier, mais je le jette, non, non, vous pouvez pas aller. Und so weiter. Sie war sehr sauer, irgendwie über ihr Leben, das sie dort...
Aber das Zimmer gibt es noch?
Ja, wie es aussieht, weiß ich nicht. Eben, aber in meiner ich habe es dann rekonstruiert und ich spüre noch, dass die Dimensionen stimmen. Und das war halt ein Bettchen und ein Lavabo und meine Küche. Es war auch sehr praktisch, weil man musste ja nur sich umdrehen und da war man in der Küche oder im Schlafzimmer.
In seinem Garten hat Spörri also ein Fallenbild, ein Tableau-Piège dieses Pariser Hotelzimmers angefertigt. Eine Reproduktion in Bronze, die buchstäblich schräg in der Landschaft steht. So schräg, dass einem, zu Spörris Freude, der Kopf dreht. Da ist sie wieder, Spörris Faszination für alles, was in Schieflage kommt, weil in solchen Übergangsmomenten Neues entstehe, wie er erklärt. Im elenden Pariser Hotelzimmerchen hat Daniel Spörris fast schon obsessive Beschäftigung mit dem Zufall begonnen. Dort hat er zu Beginn der 60er Jahre die ersten Tische mit schmutzigem Geschirr an die Wand gehängt. Dort ist der bildende Künstler Spörri geboren. Denn vor seinem Aufenthalt in Paris war Daniel Spörri Balletttänzer am Berner Theater, Regisseur und auch Bühnenbildner. Das Hotelzimmer Nummer 13 in Paris war auch der Ort, wo Spörri sein inzwischen legendäres Buch Anekdoten zu einer Topographie des Zufalls geschrieben hat.
Da beschreibe ich nur diesen Teil, dieses, also etwa so große Stück. Und die Objekte, die da drauf waren, die habe ich abgezeichnet wie eine topografische Karte und sie dann einzeln beschrieben. Das war dann die Topographie des Zufalls, die wir dann immer wieder neu geschrieben haben, weil ich sagte, Emmett Williams, der ein Freund von mir war, zu einem Stück Brot fällt dir auch was ein, oder zu einem Messer und einem Glas und einer Flasche Wein oder einem irgendwas immer, ein Nagel und so weiter. Und zuerst habe ich es geschrieben auf Französisch, ich habe es diktiert meinem Freund Filiu. Und da haben wir schon miteinander dann die Texte sozusagen gemeinsam formuliert. Und dann habe ich es zu lesen gegeben. Meine damalige Freundin war eine Französin und die hat schon dran herum gedoktert. Und dann hat eben der Emmett Williams dazu geschrieben und dann noch der Dieter Roth dazu geschrieben. Und beim Dieter Roth wurde es dann völlig, wie soll ich sagen, unverdaulich. Da konnte man dann... Da wusste man dann überhaupt nicht mehr, wo man war. Wer was über ein Stückchen Brot oder ein Krümel oder ein paar Salzkörnchen was gesagt hat und was er, wen er dann noch zitiert und so weiter. Ich denke, heute liest das niemand mehr. Aber es ist ein berühmtes Buch, gerade deswegen, weil es gar niemand lesen kann. Es gab zwar eine oder zwei Personen, die mir gesagt haben, nee, ich habe das von A bis Z durchgelesen. Das kann ja sein. Ich habe es wenigstens von A bis Z mitgeschrieben.
Der Skulpturenpark von Daniel Spörri ist in der Toskana in guter Gesellschaft. Haben sich doch in dieser Gegend gleich mehrere Leute ihren Künstlergarten verwirklicht. Unter anderem natürlich Niki de Saint-Phalle, die hier ihren Tarot-Garten kreiert hat. Daniel Spörris großes Vorbild ist ein rätselhafter Park aus dem 16. Jahrhundert. Der Parco dei Mostri, der Park der Ungeheuer in Bomarzo, in der angrenzenden Region Latium. Geschaffen hat ihn ein Feudalherr namens Vicino Orsini.
Dieser Vicino Orsini war ein sehr kurioser Kerl. Das war ja die Zeit um 1530 mit Luther und diese ganze, wo die Welt wirklich in Frage gestellt wurde, also vom religiösen Standpunkt auch, war das 30 Jahre nach der Entdeckung Amerikas. Also das war wirklich der Moment, wo die Welt völlig in Frage gestellt wurde. Deswegen auch die Renaissance, die Neuentdeckung der antiken Welt, der griechischen Welt und so weiter. Und dieser Orsini hat diese Unruhe, die damals herrschte, in einem Park, im Parco dei Mostri, zusammengefasst.
Orsini hat groteske Monumente errichten lassen. Riesige, zähnefletschende Ungeheuer, kämpfende Giganten oder ein schiefes Haus. Vicino Orsini stellte gewohnte Sehweisen auf den Kopf und war wohl, zumindest in dieser Hinsicht, ein Seelenverwandter von Daniel Spörri. So sehr Spörri der Zufall fasziniert, in seinem Giardino ist diesem kaum etwas überlassen. Spörri ist hier ganz der Regisseur, der seine Werke und diejenigen von anderen Künstlern auf dem Gelände inszeniert, wobei er betont, die Wahl eines Ortes, manchmal auch die Entwicklung eines Werkes, das sei immer ein Gemeinschaftswerk.
Das ist langsam ein Friedhof, das sind ja alle meine Freunde. Es ist ein Garten, der nur meine Freunde als Bildhauer hat. Es ist nicht, ich bin ja nicht wie ein Sammler, der fremde Künstler einlädt, um da was zu machen, sondern es sind meine, es ist mein privater, ja, meine Freunde, die hier mitgemacht haben, eben wie Dieter Roth oder Eva Eppeli oder Tengeri und Soto und so weiter.
Von Eva Eppeli, die dieses Jahr 85 Jahre alt wird und mit der Daniel Spörri eine 60-jährige Freundschaft verbindet, von Eppeli ist im Giardino das astrologische Gesamtwerk in Bronze zu sehen. Auf Schritt und Tritt trifft man auf die für Eppeli so typischen Köpfe. Einmal stehen sie in einer Gruppe, auf je einem Marmorsockel am Wegrand, ein anderes Mal taucht ein Kopf unvermutet zwischen zwei Olivenbaumästen auf. Ein ganz spezieller Olivenbaum hat es dem israelischen Künstler Dani Caravan angetan. Ein Baum nämlich, den ein Blitz vor langer Zeit gespaltet hat. Adam und Eva heißt die Skulptur, die Caravan daraus geformt hat. Der Künstler hat nicht viel geändert, sondern nur die Innenseite des gespalteten Stammes mit Blattgold überzogen. Ebenso poetisch wirkt die Installation des Schweizers Olivier Estopé. Seine Gänseherde aus Zement watschelt einen wunderschönen Olivenhain hinunter, getrieben von drei unheimlichen Trommlern in Kapuzenmänteln. Auch auf den Namen Nam June Paik stößt man im Giardino. Daniel Spörri hat den Videokunstpionier um einen Beitrag gebeten, als dieser bereits todkrank war. Er habe sich darum an die Frau von Nam June Paik gewandt, erzählt Spörri.
Die hat dann ihm das Zettel scheint, ich war ja nicht da, genommen und gelesen, zerknüllt und weggefahren. Da hat er sich noch umgedreht und hat gesagt, tell him to make something as big as the Eiffel Tower. Und das war dann der Satz, den ich von ihr bekam. Und dann habe ich das gemacht für ihn.
Spörri hat eine Granitsäule aufgestellt und darauf ein Mini-Eiffeltürmchen gesetzt, das nur von ganz nah sichtbar ist.
Wenn das der Eiffelturm wäre, dann wäre das ein Riesenplatz, auf dem er stünde. Das ist ein Objekt, das mir eben gut gefällt, weil es so die Dimensionen verändert. Wir haben auch da oben, das haben wir jetzt nicht gesehen, haben wir ein Fernglas, das da weit 300 Meter weiter auf eigentlich kleine Skulpturen zeigt, die man finden kann und die man mit dem Fernrohr gut sieht. Aber jetzt sind wir zum Beispiel fast dran vorbei und Sie haben es gar nicht gesehen. Die sieht man nur, wenn man von dort anfängt zu suchen danach.
Der Garten von Daniel Spörri verändert sein Antlitz nicht nur mit den Jahreszeiten, er wird auch ständig um Skulpturen erweitert. 100 Kunstwerke sind inzwischen auf dem Gelände aufgestellt. Werke, welche die Künstlerinnen und Künstler Spörri stets gratis zur Verfügung stellen. Zum Glück, sagt Daniel Spörri, denn schon die Installation der oft tonnenschweren Skulpturen verschlinge wahnsinnig viel Geld. Ganz zu schweigen von den Zollkosten. Eine eiförmige Granitskulptur des Schweizer Künstlers Herbert Distel über die Grenze nach Italien zu bringen, das gehe ans Geld. Dafür hat Daniel Spörri diese Skulptur von einem traurigen Schicksal erlöst. Denn das Kunstwerk stand, zum Leidwesen seines Schöpfers, lange an einer Autobahnraststätte.
Er hat es für Biel gemacht, für irgendeine Skulpturenausstellung. Und dann hat es eben der Kanton angekauft und weil sie nicht wussten, also so wie Beamte sagen, wir können das dort hinstellen, nicht? Und das ist dann so, wie wir die Dinge nicht hinstellen, sondern eine Beamte. Und dann war es dort und da war er unglücklich und hat mir angeboten, dass er den Kanton fragt, ob sie es uns, es ist eine Dauerleihgabe des Kantons Solothurn. Sie werden es wahrscheinlich nie holen wieder, aber es gehört immer noch dem Kanton Solothurn.
Daniel Spörri hat nicht nur die Fallenbilder und die Esskunst erfunden, sondern auch das Ausstellungskonzept des Musée Sentimental. Er hat als erster die Geschichte einer Stadt nicht anhand von Fakten und wichtigen Persönlichkeiten erzählt, sondern mit Alltagsgegenständen und Erinnerungsstücken. Sein Giardino ist eine Art Jardin Sentimental, ein sentimentaler Garten, der die Geschichte von Daniel Spörri erzählt, von den Stationen in seinem Leben, seinen Freundschaften und seinen künstlerischen Obsessionen. Daniel Spörri wird 80 Jahre alt und die Skulpturen stehen im Giardino an gewissen Stellen schon dicht beieinander. Doch die nächsten Werke sind schon geplant.
Ich habe einen Preis bekommen und der Preis besteht darin, dass ein Bildhauer darf sich ein Stück Marmor aussuchen. Und anstatt jetzt ein Stück Marmor, das ich selber behaue, habe ich mir drei Stück ausgesucht. Das eins ist ein Taglio Romano. Das ist ein Stück, das wirklich noch aus der Römerzeit stammt. Das zweite ist ein auch so ein schöner weißer Marmor mit zwei sehr tiefen Löchern. Da drin waren Baumstämme und da wurden die Marmorstücke an ganz dicken Seilen heruntergelassen im Mittelalter. Ich habe es so aufgestellt, jetzt sieht es aus wie so ein Gespenst mit zwei großen Augen. Und das dritte ist ein ganz sentimentales Stück, das ich eben dort auch im Steinbruch entdeckt habe. Das war ein, der heißt Carlo Bombarda, heißt. Das ist auch so ein toller Name, Carlo Bombarda. Und der hat am letzten Tag seiner Arbeitszeit, hat er eingeritzt in einen Marmor, Carlo Bombarda, 45 anni di lavoro, 1895 bis 1940, hat er hineingeritzt. Und dieses Stück haben wir herausgesät und das habe ich jetzt auch da. Das sind so, also es ist eben auch so sentimentale Objekte, die nicht unbedingt jetzt Kunst sind, aber wenn die jetzt irgendwo, da weiß ich noch nicht, wo ich die hintue. Also muss ich noch einen Ort finden. Und dann gehört eben auch die Erklärung dazu, dass man weiß, was das ist. Und das sind ja tolle, sentimentale Objekte.
Nach 2 Stunden Spaziergang durch den Giardino hallt mir ein zweiter Satz in den Ohren, den Daniel Spörri vor unserem Treffen am Telefon gesagt hatte. Aber nicht, dass sie mir dann den ganzen Tag zu Besuch bleiben. Spörri hat zu tun. Er arbeitet ohne Unterlass, hat in den letzten Monaten eine neue Serie von Tableau Piège produziert. Am Ostermontag beginnt im Giardino die Besuchersaison. Bis Oktober werden mehrere tausend Menschen durch den Skulpturengarten schlendern. Für Daniel Spörri ist es darum Zeit, weiterzuziehen. Er wird den Sommer in Hadersdorf verbringen, in Niederösterreich, wo er ein ehemaliges Kloster und eine ehemalige Poststation gekauft hat. Natürlich nicht, um sich zur Ruhe zu setzen. Letztes Jahr hat Spörri in diesen Gebäuden ein sogenanntes Kunststaulager eröffnet, einen Ausstellungsraum für all seine Werke, die bisher in Depots verstaut waren. Und auch ein Esslokal hat er sich dort wieder eingerichtet. Eine Heimkehr nennt Spörri den Umzug nach Hadersdorf. Denn Hadersdorf liegt an der Donau. Und dort, 1000 Kilometer weiter östlich, in der rumänischen Donaustadt Galați, ist Daniel Spörri vor 80 Jahren zur Welt gekommen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.